SRF Audio.
Das Tagesgespräch mit Simon Holliger.
4 Meter 78 cm. Die Höhe ist Gold wert an der Leichtathletik-EM in Rom. Im Juni ist Stabhochspringerin Angelika Moser zum ersten Mal so hoch gesprungen und hat sich Goldmedaille geholt. Das war vor rund 3 Wochen. Letztes Wochenende ist sie, wie erwartet, Schweizer Meisterin geworden. Und in rund 3 Wochen startet der nächste Höhepunkt, die Olympischen Sommerspiele in Paris. Und heute ist sie bei uns im Tagesgespräch. Herzlich willkommen, Angelika Moser.
Merci vielmals.
Als Europameisterin an den Schweizer Meisterschaften mitmachen und dann auch in Winterthur, wo ihr sportlich herkommt. Euer Vater Präsident vom OK, eure Mutter Chefin vom Kampfgewicht. Ich kann mir vorstellen, das war ein spezielles Wochenende, das letzte.
Ja, sehr. Also es war wirklich cool. Ja, sozusagen können einen Wettkampf vor Heimpublikum machen. Also es sind halt sehr viele Freunde, sehr viele von der Familie zuschauen. Und auch sehr viele sind extra gekommen, weil sie mich irgendwie sehen, springen nach der EM. Und das war wirklich mega cool gewesen. Und ja, sie haben auch super angeführt. Und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen gebraucht, weil ich bin doch noch ein bisschen müde gewesen.
Sehr cool, aber auch schon ein bisschen stressig, oder? Wenn so viele Leute da sind und alle wollen etwas von ihm.
Ja, es ist definitiv ein bisschen stressigere Zeit wie auch schon. Es ist sehr viel los gewesen. Dann ist aber auch wieder ein bisschen strengere Training dazugekommen. Also es war wirklich echt nicht viel Zeit gewesen zum Ausruhen, aber jetzt wird es, ja, Gott sei Dank, dann ein bisschen ruhiger.
Ein bisschen strengere Training, wo ihr eben so ein bisschen wie zwischendrin seid, oder? Zwischen den 2 Saisonpunkten EM und Olympischen Sommerspiel. Und das, stellen wir vor, ist schon noch ein spezieller Moment, das zwischendrin sein. Man kann nicht so richtig Freude haben, weil man weiß, es geht ja noch weiter und das Training eben ist intensiv.
Genau, also es ist halt ein bisschen speziell, weil wir wieder 2 Grossanlässe aufeinander folgend haben. Darum ist wirklich keine Zeit, um irgendwie Ferien machen oder so. Aber es ist auch cool, dass man relativ schnell wieder zurück ins Training, wieder zurück mit der Trainingsgruppe trainieren. Dann ist es halt eben wieder ein bisschen strengeres Training gewesen, weil wir haben jetzt wirklich nochmal versucht, einen zweiten Aufbaublock zu machen. Und durch das haben wir auch die SM halt nicht wirklich vorbereitet, wie wir einen anderen grossen Wettkampf vorbereiten würden. Und ja, durch das bin ich dann halt auch noch ein bisschen müde gewesen. Aber jetzt ist jetzt noch die letzte Woche strengeres Training und nachher wird es dann ein bisschen easier.
Ist jetzt das Leben als Europameisterin anders? Also zahlt sich das zum Beispiel auch ganz konkret finanziell aus? Gibt es da wie Anfragen von Sponsoren, Werbepartnern etc.?
Ja, also es ist schon ein bisschen anders. Also grundsätzlich in meinem Umfeld logischerweise nicht. Also dort ist mit Freunden, Familie, dort ist immer noch genau gleich. Klar, es freuen sich alle extrem mit mir, aber schlussendlich bleibe ich genau der gleiche Mensch, wie ich war voran. Aber sonst ist schon, also zum Beispiel, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, wird man ein bisschen öfters erkannt und darauf angesprochen. Und auch also finanziell gesehen kommt natürlich Bonus von den schon vorhandenen Sponsoren. Und dann, ja, das Management hat jetzt schon ein bisschen mehr zu tun, glaube ich.
Und gefällt euch das noch, dass erkannt werden? Ist das noch schön?
Ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen daran gewöhnen. Also klar ist es mega cool, um auch zu sehen, wie viele Leute das geschaut haben und wie viele da mitgefiebert haben. Aber es ist gleich noch ein bisschen ungewohnt, halt, wenn man irgendwo mit Freunden unterwegs ist und dann plötzlich muss man noch schnell anhalten, um noch ein paar Fotos zu machen. Das ist schon noch ein bisschen etwas anderes, ja.
Schauen wir doch noch mal zurück eben auf den Gold-Wettkampf an der EM in Rom. Angefangen hat es ja nicht so optimal. Ihr habt beim ersten Sprung schon 2-mal gerissen. Das heisst, ihr hättet den 3. Sprung müssen schaffen. Sonst wäret ihr schon draus gewesen aus dem Wettkampf. Also eigentlich ein riesen Druckmoment. Aber eigentlich hat euch das gar nicht so gestresst, habe ich gelesen.
Ja, also ein bisschen natürlich schon, aber ich glaube nicht so fest wie meine Coaches und meine Family, die auf der Tribüne waren. Es ist ja logisch nie schön, wenn man in den 3. Versuch und schon gar nicht auf der Anfangshöhe. Aber ja, es gehört wie halt auch zum Sport dazu. Also schlussendlich gibt es einen Grund, warum man 3 Versuche hat im Stabhochsprung und nicht nur einen. Und es ist auch schon ein paar Mal der Fall gewesen, dass ich müssen in den 3. Versuch, also zum Beispiel an der Halle-Europameisterschaft in Turun, wo ich gewonnen habe, im 2021, dort war es auch so, dass ich bei mehreren Höhen haben müssen im 3. Versuch und ich habe eigentlich auch gewusst, dass ich das handeln kann. Und dann habe ich einfach versucht, mich mehr darauf zu konzentrieren, dass ich anders machen muss im Sprung, als mich darauf zu konzentrieren, dass es ein 3. Versuch ist.
Und euer Coach, Adrian Rodenbühler, hat euch gesagt, ihr müsst vom Panikmodus in Chefmodus wechseln. Das klingt so gut, aber was heisst das konkret?
Es ist eine schwierige Situation gewesen. Also ich war noch ein bisschen am Kränkeln an der EM. Es ist mir wirklich nicht, also ich habe mich nicht super wohl gefühlt eigentlich am Anfang. Und man hat so ein bisschen gemerkt, ich war so nicht im mega aggressiven Modus gewesen, im Sinne von, eher alles ein bisschen vorsichtig gemacht. Und durch das hatte ich dann zwar die Höhe auch, aber nicht genug Tiefe. Und das war so ein bisschen das, was er wollte, dass ich jetzt das umschalte und dass ich wieder das Selbstbewusstsein habe und wieder die Selbstsicherheit, wie ich sie in den Wettkampf davor hatte. Und darum hat er so ein bisschen die Metapher gebraucht.
Das hat euch etwas gebracht? Also, das hättet ihr dann wirklich so umsetzen können?
Ja, also, es ist schon, ich glaube, die zwei Fehlversuche auf der Anfangshöhe waren schon ein bisschen wie eine Ohrflatterung zum Aufwachen. Es war definitiv so, dass ich nachher gemerkt habe, oh ja, also jetzt braucht es etwas. Und dann eben auch, dass er nur das gesagt hat. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, ja, jetzt muss etwas anderes kommen. Und ich glaube, von dem her hat das schon geholfen. Und es war wie so ein Wake-up-Call gewesen.
So ein Sprung ist ja enorm komplex, oder? Und für Laien wie mir ist das irgendwie schwer verständlich, was die da machen. Die rennen mit dem Stab los, katapultieren sich in die Höhe auf, schweben über die Latte. Das sind verschiedene Phasen, die so ein Sprung hat. Welche ist denn eigentlich die schwierigste?
Ich glaube, das ist ganz abhängig von Athletin zu Athletin. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe am meisten Schwierigkeiten mit dem Anlauf. Also das ist wie nicht meine Stärke. Unterdessen ist es ein bisschen besser. Also das Ziel ist natürlich, dass man im Anlauf so viel Geschwindigkeit wie möglich mitnehmen kann und dann die Energie in den Stab geben. Und das war das, wo wir jetzt viel daran gearbeitet haben mit dem Adi. Und das war auch das, was vor allem besser geworden ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was jetzt das Resultat ist, dass ich höher springe.
Aber er hat das wie erkennt, dass da noch Potenzial ist, dass es irgendwie explosiver muss werden. Und wie trainiert man denn das? Also, hat er dir Sprinttrainings gemacht, Krafttraining oder wie geht das? Oder ist der Stab auch immer dabei? Oder?
Nein, der Stab ist nicht immer dabei. Also wir trainieren sehr vielseitig. Also eigentlich springen wirklich ganze Sprünge machen wir nur zweimal pro Woche normalerweise. Der Rest sind Sprinttrainings, Sprungkrafttrainings, Krafttrainings für Bein und Oberkörper, aber auch ein Turntraining, also es ist wirklich sehr vielseitig. Aber jetzt mit dem Adi haben wir wirklich einen grossen Fokus auf Sprint, aber auch auf die Anlaufgestaltung gelegt. Also wir haben wie eine Kombi gemacht zwischen Sprinttraining und natürlich, zudem gehört auch explosive Sachen wie Sprünge und Krafttraining. Aber auch das in Kombi mit Läufen, mit dem Stab. Also, dass ich wie die Anlaufgestaltung noch besser machen kann. Und das zusammen hat dann zu ein bisschen einen besseren Anlauf geführt.
Und dann stecht ihr den Stab ein und dann kommt dann die Flugphase. Da seid ihr irgendwie einen Moment lang seid ihr den Kopf voran. Also, an dem Stab hängt ihr, schwingt ihr dann drüber rüber. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, also man gewöhnt sich daran. Es ist wie gar nicht mehr mega speziell, wenn man das halt schon lange macht. Und ich komme ursprünglich vom Kunstturnen, das heißt, ich bin mir gewöhnt, dass der Kopf ab und zu gegenüber schaut.
Mit drei hat er schon mal Kunstturnen, oder?
Genau, ja. Also ich bin mir wirklich das schon gewöhnt seit sehr lang. Es geht so schnell im Sprung, dass man das wie gar nicht mehr wirklich mitbekommt. Also es ist klar, so ein bisschen das Gefühl vom Fliegen, das hat man schon immer noch. Aber es ist, man gewöhnt sich schon sehr schnell daran.
Und dann über die Latte drüber und dann den Moment vom Fallen, wo man schon weiss, ob es gut ist oder nicht. Ist das ein bewusster Moment, wo noch so in Luft ist und in die Matte runterfällt?
Natürlich. Also man sieht ja, ob die Latte oben liegen bleibt oder nicht. Und entsprechend, wenn sie oben liegen bleibt, kann man sich schon mal freuen. Man hat ja ein bisschen Zeit, bis man wieder auf der Matte landet. Das ist schon cool. Und ich glaube, das ist auch, was so ein bisschen die Faszination von dieser Disziplin ausmacht, dass man wirklich am Fliegen so ein bisschen näher kommt.
Man hat ja auch gesehen, beim Wettkampf an der EM in Rom hat euer Vater im Publikum so gestikuliert und offenbar hat er euch angezeigt, wie der Wind ist. Also auch der Wind spielt eine Rolle, aber auf das könnt ihr nicht auch noch Rücksicht nehmen, oder wie geht ihr das?
Doch, man muss tatsächlich ab und zu ein bisschen abwarten, weil wenn wir halt einen langen Stab haben, sind wir ein bisschen ausgeliefert am Wind. Also wenn man gerade eine Böe verwünscht, dann ist es nicht so angenehm und dann wartet man lieber schnell, bis ein besserer Wind ist, ein bisschen mehr Rückenwind. Und vielleicht haben wir das Windfähnchen nicht so gut gesehen, ob jetzt aus meiner Richtung kommt, also Gegenwind ist oder weg von mir geht. Also Rückenwind zeigt auch mein Papi das auf der Tribüne an, damit ich nur einfach, dass, wenn er sagt, ist gut, dass ich losrennen kann. Es ist schon, man hat lieber Rückenwind, aber schlussendlich muss man mit allen Windverhältnissen umgehen.
Also er ist wieder Übersetzer vom Windfähnchen eigentlich für uns.
Sozusagen, ja, genau.
sehr komplexer Sport. Und wie kommt man eigentlich darauf, das zu machen? Es ist jetzt nicht wie Rennen oder Weitsprung, aber so ein bisschen intuitiv dachte, ja, das machen wir einfach so, aber Stabhochsprung. Wie seid ihr darauf gekommen, Stabhochspringer zu werden?
Also eigentlich ist es ein bisschen ja, der Fehler von meiner Familie. Nein, also ich bin mega dankbar, dass ich zu dem gekommen bin. Eben, ich habe zuerst angefangen mit Kunstturnen, weil meine ältere Schwester das angefangen hat und ich habe ihr so ein bisschen alles nachgemacht. Sie hat dann irgendwann aufgehört mit Kunstturnen und angefangen mit Leichtathletik und dort ja, ein bisschen alle Disziplinen gemacht, aber auch Stabhochsprung ausprobiert. Und dann habe ich das halt dann irgendwann auch nachher gemacht und habe es mega cool gefunden, weil es halt wirklich, ja, für mich ist die spektakulärste Disziplin in der Leichtathletik und auch die, wo man mit Abstand am meisten Freude gemacht hat. Und dann habe ich ihr das halt nachher gemacht und ja, bin immer noch da.
Und sie war ja auch gut gewesen, oder, als Juniorin?
Genau, ja. Also sie hat halt wie vorgemacht, wie es muss sein. Sie hat auch ein paar Junioren Schweizer gehört und hat ja auch Nachwuchsgrosse LS auch teilgenommen. Und ja, durch das habe ich dann wie ihr das auch nachher gemacht und ihr nachgeliefert. Und weil er besser sie als sie war in dem Alter, wo ich dann war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, was mich hier gepusht hat.
Stabhochsprung ist komplex, das haben wir jetzt gelernt und es kann auch gefährlich sein. Das habt ihr selber auch müssen erleben. Kurz nach den Olympischen Spielen in Tokio, wo ja für euch schon eine Enttäuschung war, wo ihr euch nicht für das Finale qualifizieren konntet. Kurz nachdem ist euch in einem Training bei einem Sprung der Stab gebrochen. Ihr seid mit dem Rücken voran vor der Matte am Boden getatscht. Hat mich schwer verletzt, hat aber auch grosses Glück gehabt. Es gibt Springerinnen, die nach so einem Sturz querschnitt gelähmt sind. Wie präsent ist euch der Sturz noch?
Eigentlich gar nicht mehr. Also es ist wirklich, für mich vom Gefühl her ist es schon so lange her, also es sind so viele Sachen passiert, ja, seitdem, dass es wirklich ja, in meinen Gedanken schon recht weit hinten ist. Also klar, man weiß noch, was passiert ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie noch öfter an das denke. Und es ist auch eigentlich so, dass ich absolut keine Mühe habe, um einen Stab zu vertrauen. Also ja, man weiß, dass es passieren kann und in einem Grossteil der Fälle, wenn ein Stab bricht, passiert eigentlich nichts. Also dann landet man auf der Matte und hat vielleicht 2-3 Bräuele. Aber es ist halt wirklich, bei mir ist es blöd gelaufen, bei teils Leuten ist es noch blöder gelaufen, aber grundsätzlich, es gibt auch viele Springer, die haben schon ein paar verbrochen und sind noch nie schwerer verletzt gewesen wegen dem.
Habt ihr das auch wieder müssen lernen, das Vertrauen ins Material?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, es ist mir wie einfacher gefallen, dass nicht ich einen Fehler gemacht habe, sondern dass wie einfach, ja, halt eben das Material gelassen hat. Ja, durch das bin ich eigentlich wirklich, wo ich ja, wegen der Verletzungen wieder genug fit war zum Springen, habe ich mich sofort eigentlich wieder darauf gefreut, um zu springen und habe auch sofort wieder angefangen. Und klar, es hat nachher vielleicht ein Weile gebraucht, bis wieder die ganze ja, Selbstsicherheit da war und die ganze Überzeugung. Das hat vielleicht schon ein bisschen Zeit gebraucht, aber grundsätzlich, ja, nein, eigentlich nicht.
Aber eben, es hat eine Phase gegeben, bis ihr wieder anfangen konnte, also oder die Verletzungen hatte, im Rücken, der Lunge, der Arm, der lange nicht mehr gespürt hat. Wenn man eben so als Spitzensportlerin so rausgerissen wird und plötzlich ist alles anders und man kann nicht mehr trainieren, was war das für euch für eine Zeit gewesen?
Ist schon sehr schwierig. Also ich bin wirklich eigentlich so ein bisschen von 100 auf 0 gebremst worden, weil ich bin zurückgekommen von den Olympischen Spielen, eine grosse Enttäuschung gewesen dort und ich wollte zeigen, bei den Wettkämpfen, die nachher noch gekommen sind, dass ich besser springen kann, als was ich dort gezeigt habe. Und dann ist wirklich, ja, eigentlich eben von 100 auf 0 ist gar nicht mehr gegangen und ich habe wirklich nicht mal den Alltag können selber meistern. Ich war sehr abhängig von meiner Familie, von meinen WG-Kollegen. Also die mussten wirklich alles machen für mich. Und ich habe auch wie, also es ist mir nicht gut gegangen, ja, körperlich, aber auch im Kopf logischerweise habe ich keine Lust gehabt, um irgendwie etwas zu machen. Also ich bin zum Teil einfach so ein bisschen vor mir hin vegetiert. Und ja, es ist dann wirklich eine Weile gegangen, bis es dann so ein bisschen Fortschritt gegeben hat. Und dann nachher ist dann aber relativ schnell wieder die Motivation gekommen, um sich wieder zurückkämpfen und ja, wieder anfangen mit Training.
Das war immer klar gewesen. Der Weit wieder weitermachen?
Definitiv, ja. Also es war schon im Spital eigentlich so gewesen. Ich habe eigentlich so ein bisschen gefragt, ja, wie schlimm sind die Verletzungen, wie lange kann ich nicht trainieren, wann kann ich wieder springen? Und die Ärzte sind wirklich alle so gewesen, so, bist du einfach mal froh, dass du noch laufst und dass du gesund bist in dem Sinne, also gesund, dass du nicht noch schwerer verletzt bist. Aber für mich war wirklich eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass ich wieder zurückkommen will. Und es ist, ja, ich bin auch mega froh.
Ihr habt ja später auch euer sportliches Umfeld umgestellt, habt mit Adrian Rothenbühler seit einem Jahr einen neuen Trainer und der hat mal im Interview gesagt, er habe eine destabilisierte Athletin getroffen mit euch. Was meint ihr mit dem? Das Schmunzeln.
Ja, es war auch sehr, sehr viel Unsicherheit drin im ganzen System. Ich bin zurückgekommen von dem Unfall. Also, 2021 war eine extreme Berg- und Talfahrt. Also, zuerst der Europameistertitel in der Halle, dann die riesige Enttäuschung in Tokio, dann ist es noch schlimmer geworden mit dem Unfall. Dann haben wir wieder zurückgekämpft und dann nachher war es auch so, gewesen, dass der Trainer, den ich dort zusammen geschafft habe, in dieser Sommersaison 2021, der ist dann gegangen. Also, der ist wieder zurück auf Frankreich. Dann hat Nicole Büchler an dem Interim das so ein bisschen übernommen, aber es war wie nicht so sicher gewesen, ja, ist das etwas längerfristiges oder nicht.
Also selber eine Stabhochspringerin, früher aktiv.
Genau, und sie hat dann das wie übernommen, aber halt wie, sie hat nicht können 100% alles das bieten, was zum Beispiel vorhin, ja, bei meinem Trainer noch vorhin der Fall war. Also sie hat wie auch nicht können immer jeden Tag im Training mit dabei sein, an jedem Wettkampf mitreisen. Und sie hat dann irgendwann auch sagen, dass es ein bisschen zu viel ist für sie. Und eben das, ja, das ganze, die ganze Unsicherheit, wo trainiere ich, bei wem, wann, was. Dann eben das Zurückkämpfen von Verletzungen, noch andere Verletzungen, die dazugekommen sind. Das ist so ein bisschen wie, ja, ein bisschen zu viel gewesen, sodass ich wirklich halt ein bisschen verunsichert war und wirklich keine Stabilität hatte eigentlich so rundherum. Genau.
Das heisst, du hast auch stark im mentalen Bereich auch müssen arbeiten.
Ja, es ist eigentlich relativ schnell nachher wieder gekommen von selber, sobald sich das Ganze ein bisschen geleitet hat, sobald ich mal eine Weile lang verletzungsfrei konnte trainieren, wieder in einem stabilen Umfeld mit einer stabilen Trainingsgruppe, ist eigentlich von mir selber wieder relativ viel zurückgekommen, aber ich habe auch angefangen, ja, mit jemandem zusammenzuarbeiten im mentalen Bereich, und ich glaube, das hat mir definitiv gut getan, ja.
Das ist das Gespräch mit der Europameisterin im Stabhochsprung, der Angelika Moser. Das Gespräch ist auch ein Podcast zum Abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Man sagt ja euch auch, habe ich gelesen, die Herrin des Rings. Also der hat einen besonderen Ring, der Daten sammelt.
Ja, also unterdessen ist das eigentlich nicht mehr mega speziell, ja, in der Profisportlerwelt. Also es haben viel entweder ein Armband oder eben der Ring, wo Daten sammelt über Gesundheit, Erholung, Schlaf und so weiter. Es ist einfach, ja, ich glaube, viele Leute sind sich dem nicht so ganz bewusst und denken vielleicht, es ist eher einfach ein Schmuckstück und sind dann sehr erstaunt, wenn man ihnen erklärt, was eigentlich da für Technologie dahinter steckt.
Aber jetzt seht ihr den nicht an, oder? Das ist der, der sieht wirklich aus wie ein Schmuckstück.
Ja, ja.
Also, es ist eigentlich ein silbriger Ring.
Also es gibt einen in verschiedenen Farben, silbrig, gold. Und es hat halt Sensoren drin, wo verschiedene Sachen misst, von Herzfrequenz über Herzfrequenzvariabilität, Temperatur, Atemfrequenz, so Sachen.
Die ganze Zeit rund um die Uhr?
Ja, eigentlich rund um die Uhr. Und eben durch das können wir halt wirklich ein genaueres Bild bekommen, wie es steht um meine Erholung, wie es steht um Gesundheit und so weiter.
Euer Trainer hat euch ja auch gesagt, weniger ist manchmal mehr. Also ihr habt eher die Tendenz, zu viel zu trainieren. Hilft euch der Ring vielleicht auch so ein bisschen, dass der euch wie anzeigt, mein Körper, dem geht es gut, ich muss nicht noch mehr trainieren, ist eigentlich alles in Ordnung. Dass ihr so ein bisschen wie ein anderes Körpergefühl habt, dank diesen Daten.
Ich glaube, es ist mehr so eine Ergänzung zum Körpergefühl. Also grundsätzlich ist es schon immer noch so, dass man, wenn mein Körpergefühl etwas anderes sagt wie der Ring, dann hören wir auf meinen Körper. Also es ist nicht so, dass man einfach blind diesen Daten vertraut, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Und eben schlussendlich, wenn ich ins Training kommen und dann alle sagen, ich fühle mich super, ich bin voll ready zum Trainieren, dann nachher, ja, ist das gut, egal was der Ring sagt. Aber es ist trotzdem wie gut, eben, dass man so ein bisschen das Backup hat, auch dass man ein bisschen den längerfristigen Verlauf sieht, gibt es irgendwelche Veränderungen, dass man eben auch kann, ja, zum Beispiel Übertraining oder so vermeiden.
Gibt es auch Grenzen, dass ihr sagt, da möchte ich jetzt nicht, dass der Ring etwas aufzeichnet? Oder könnt ihr auch entscheiden, welche Daten das aufzeichnet werden und welche nicht?
Also ich könnte jederzeit abziehen, dann zeichnet er gar nicht mehr auf. Aber nein, ich habe grundsätzlich eigentlich praktisch immer an. Aber es ist auch so, also der Adi kann zwar meine Daten anschauen und ja, es ist, also wir reden auch offen über das, aber es ist jetzt nicht so, dass er jeden Tag das Zeug anschauen und nachher sagt, was hast du denn da gemacht, wieso bist du da auf Spaß geschlafen oder so irgendetwas. Also so ist es überhaupt nicht.
Seid ihr manchmal schon erstaunt, was die Daten über euch aussagen?
Ja, manchmal kommen tatsächlich Sachen führen, die mich ein bisschen erstaunen. Also zum Teil auch, wie es schon ein bisschen vorhersagen kann, zum Beispiel, wenn man einfach ein bisschen am Kränkeln ist. Wenn er schon ein paar Tage voran ein bisschen angibt, dass zum Beispiel die Temperatur ein bisschen steigt oder so. Oder auch manchmal, wenn man sich schnell wieder erholen kann, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt brauche ich es Weile, aber dann ist man erstaunlich schnell wieder erholt. Das sind schon Sachen, die sind zum Teil erstaunlich, aber grundsätzlich eben stimmt meistens relativ genau mit dem Körpergefühl überein.
Vielleicht seid ihr ja auch schon gleich die Herrin der Ringe, von den 5 Olympischen Ringen. Am Montag präsentiert Swiss Olympics definitiv eine Karte. Ihr seid Teil davon. Nächste Woche gibt es auch die offiziellen Kleider für das Schweizer Team. Was ist das für ein Moment, wenn man auch so die Ausrüstung bekommt?
Ja, das ist natürlich immer mega cool. Also, ich kann mich noch erinnern, als ich für mein erstes Spiel Kleider abholen.
Das ist ja die dritte, jetzt muss
ja,
man noch
genau,
sagen.
Genau, es sind jetzt schon die dritte. Also, es ist natürlich jedes Mal ein riesen Ding und da freut man sich extrem drauf. Und das ist auch dann, wenn man so ein bisschen, ja, merkt, oh, es wird konkret. Und das ist halt eben auch das Spezielle von den Olympischen Spielen. Also, wenn wir jetzt an eine EM oder WM gehen, dann haben wir unsere Ausrüstung von Swiss Athletics haben wir schon und die müssen wir nicht nochmal abholen und anprobieren und so. Und das ist wirklich, also dort, wo man dann halt eben den Rest vom Team sieht und wirklich merkt, mal, jetzt geht's los.
Es reist ja das ganze Leichtathletik-Team für die Schweiz nach Paris und an der EM war das Team ja so erfolgreich gewesen wie noch nie. 9 Medaillen, 4 Goldene. Wie wichtig ist es für euch als Einzelsportlerin zu wissen, dass da ein Team ist, das so stark ist? Pusht ihm das?
Extrem, ja. Also es ist mega cool, was im Moment in der Schweizer Leichtathletik passiert. Also ich glaube, es zeigt wirklich, dass das funktioniert, was man macht. Bei Swiss Athletics, was passiert in der Nachwuchsarbeit, auch mit Projekten wie UBS Kids Cup, dass da wirklich auch viel Nachwuchs rauskommt. Und eben viele von denen, die jetzt an der EM dabei sind, sind schon aus diesen Nachwuchsprojekten rausgekommen. Und ich glaube, das zeigt auch wirklich, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und natürlich ist es auch mega cool, wenn man merkt, wir sind ein starkes Team und wir unterstützen uns gegenseitig, dann nachher motiviert es natürlich noch umso mehr, um auch weit vorne mitspringen.
Am 5. August 10.40 Uhr fängt euer Wettkampf an. Eben, wir haben es gesagt, die dritte Olympische Spiel. Stellt ihr euch den Wettkampf irgendwie schon vor?
Bis jetzt noch nicht gross, nein. Also schlussendlich muss ich eigentlich nichts anderes machen wie an jedem anderen Wettkampf. Also es ist klar, es sind Olympische Spiele, es ist alles viel grösser, es ist alles ganz anders, aber schlussendlich muss ich eigentlich Stabhoch springen, wenn ich an jedem Wettkampf Stabhoch springe. Und ich glaube, durch das, ja, dass man das ein bisschen, ja, sich bewusst macht, kann man auch ein bisschen die Nervosität ein bisschen wegnehmen.
Also könnt ihr so cool sein? Also könnt ihr das alles ausblenden?
Also nein, so ein paar Tage vorher bin ich dann schon sehr nervös. Aber ich glaube, ich wäre noch nervöser, wenn ich nicht nervös wäre, weil ich es auch noch gerne, wenn ich ein bisschen nervös bin und merke, dass die Spannung da ist.
Ihr habt ja gesagt, die 4,78 Meter, die für EM Gold gelangt, die würden an Olympia nicht zu einer Medaille langen. Was erwartet ihr von diesen Wettkämpfen?
Ja, es ist extrem schwierig zum Vorhersagen. Also sicher das erste Ziel ist mal in Finale springen. Es wäre immer noch Premiere bei Olympia, also das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und nachher ist sicher mal das Ziel, um ein olympisches Diplom zu kämpfen. Und dann ist es aber so, dass im Stabhochsprung im Moment alles sehr, sehr nahe zusammen ist. Also es sind sehr viele Frauen, die hoch springen können, aber auch nicht alle springen immer hoch. Also es ist wirklich, wenn es dann in diesen Top 8, Top 6 dort, ja, kann es dann durchaus sein, dass man dann plötzlich eben um die Medaille mitspringt. Aber ich glaube schon, dass eben 4,78 noch nicht würde zu einer Medaille lang. Aber das Ziel ist natürlich auch, dass ich bis Paris noch höher springe wie das.
Das ist das Ziel?
Natürlich.
Welche Höhe? Also was strebt ihr da?
Ja, also sicher das nächste Ziel ist mal eine Höhe über 80. Also wir haben jetzt schon zweimal die Saison 81 probiert. Weil ich, ja, einfach der Schweizer Rekord Indoor ist 80, also dann wäre 81 wär dann so wirklich der absolute Schweizer Rekord, so hoch wäre dann noch nie eine Schweizerin gesprungen. Und das wäre dann so der nächste Step, eben mal eine Höhe über 80. Und dann, ja, Zentimeter für Zentimeter sich weiter raufschaffen.
Und du hast ja gesagt, eben der EM-Sprung in Rom, sie eigentlich noch nicht perfekt gewesen. Also da hat er noch Luft nach oben.
Ja, also er ist nicht schlecht gewesen, aber technisch hat es doch noch Sachen gegeben, die nicht perfekt waren. Und eben, ich habe mich auch nicht perfekt super gefühlt an diesem Tag. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon noch Potenzial, ja.
Und eben der vom Panikmodus wird den Chefmodus wechseln, weil es sollte so weit sein, oder?
Am besten geht schon von Anfang an mit dem Chefmodus gehen, ja.
Wir wünschen euch auf alle Fälle ganz viel Glück für die Olympischen Spiele. Merci vielmals, dass ihr da seid, Angelika Moser.
Danke vielmals.
Stabhochspringerin Angelika Moser war Gast im Tagesgespräch bei Simon Huliger.
Das war ein Podcast von SRF.